Im Psalm 121 heißt es im letzten Vers, Jahweh wird behüten, dein Herausgehen und deine Heimkehr, von nun an bis in Ewigkeit. Oder wie es Rabbi Hirsch übersetzt, Jahweh wird hüten, deinen Ausgang und deine Heimkehr von jetzt an in alle Zukunft. Wir wollen heute Abend sprechen über die Heimkehr und den Heimweg des Generalfeldmarschalls Naemann. Wir kennen ja vielleicht alle die Vorgeschichte. Naemann heißt zu Deutsch der Liebliche, der Schöne und der Huldreiche. Aber er war dann keineswegs mehr lieblich und schön anzuschauen, als er am ganzen Körper mit Aussatz befallen war. Und in dieser Situation standen wir ja alle oder stehen wir vielleicht noch, wenn wir noch nicht im Glauben stehen, wie es der Apostel Paulus in Epheser 2 schildert, dass wir alle Tote waren in Übertretungen und Sünden, aber dass der lebendige Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, uns mit seinem Christus lebendig gemacht hat. Und da kennen wir vielleicht die schöne Vorgeschichte, die oftmals in Evangelisationen erzählt und verwendet wird. Wie dort im Haushalt des syrischen Verteidigungsministers ein junges Mädchen ist aus Israel, das die syrischen Streifscharen in Gefangenschaft geführt haben, einfach mitgenommen haben und die dort als Sklavin arbeiten muss. Und statt dass sie nun denkt, wie wir es vielleicht getan hätten oder wie ich es getan hätte, dem Kerle geschieht Recht, der mein Volk so ausgeplündert hat und der uns so Schreckliches angetan hat, erzählt sie ihm von Yahweh Rofeka, von dem Herrn, der heilt, und berichtet ihm von dem Propheten Elisa in Israel, der Wunderkraft hat und er möge doch dorthin reisen. Vielleicht könnte der Prophet ihn vom Aussatz befreien. Und sie gibt ihm ein Zeugnis von dem Herrn, von dem Gott Israels. Und Naemann reist tatsächlich nach Israel. Der nimmt ein reiches Geschenk mit für den Wundertäter, den er belohnen will. Da hat er nun allerlei magische Praktiken erwartet, etwa eine Handauflegung oder eine Beschwörung mit hochheiligen Namen Gottes oder dergleichen, was alles so heute auf der esoterisch-okkulten Welle angeboten wird. Aber Elisa tut nichts dergleichen, sondern er sagt zu ihm, geh an den Jordan und tauche dich dort 7-mal unter. Und Naemann ist ziemlich empört über dieser Zumutung und er packt bereits wieder alle seine Klamotten, um nach Hause zu ziehen, entrüstet und verärgert. Da sagen seine Diener zu ihm, hör mal, schaden kann's nicht. Und er tut es, er geht an den Jordan, an die trüben Fluten dieses Flüssleins und taucht sich 7-mal unter in den Tod gleichsam. Und siehe da, er wird vom Aussatz rein und erlebt das Wunderhandeln Gottes. Und nun lese ich aus 2. Könige 5 ab Vers 15. Und er kehrte zu dem Manne Gottes zurück, er und sein ganzer Zug. Und er kam und trat vor ihn und sprach, siehe doch, ich erkenne, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt. Ja, das ist vielleicht eine Erkenntnis. Nachdem er gerade eben ein solches Wunder des Schöpfers und des lebendigen Gottes erfahren hat, was ist das doch für ein undankbarer Knabe. Aber wissen Sie, ich habe hier einen Punkt gemacht, wo eigentlich ein Komma stehen müsste.
Steht auch da.
Ja, das steht auch da. Und jetzt darf ich erst einmal weiterlesen. Dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt, als nur allein in Israel. Das ist eine klare Erkenntnis, allerdings eine Erkenntnis, über die viele, viele Christen in der heutigen Zeit einfach ihren Kopf schütteln würden. Ist Gott nicht der Schöpfer aller Welten, ja des ganzen Universums? Ist nicht die ganze Erde in seiner Hand, der ganze Kosmos? Gott, es gibt nur einen lebendigen Gott, der sich lebendig erweist, nur in Israel in der damaligen Heilszeit. Wissen Sie, es reden viele von einem höheren Wesen. Der heimgegangene Pfarrer Wilhelm Busch aus dem Ruhrgebiet hat einmal eine Diskussion mit einem Ruhrkumpel gehabt und hat ihm Zeugnis von Jesus gegeben. Und da hat dieser Kumpel ihm gesagt, ich glaube auch an ein höheres Wesen. Und Wilhelm Busch hat ihm darauf gesagt, wissen Sie, das besagt gar nichts. Ein höheres Wesen ist schon die Katze auf dem Dach. Und wenn sich heute viele auf irgendeinen Gott berufen oder auf irgendein höheres Wesen oder auf einen Allah, dann sollten wir wissen, dass es dieses höhere Wesen tatsächlich gibt. Es ist der Satan als der Fürst dieses Kosmos, als der Gott dieses Äons, dieser gegenwärtigen Weltzeit. So sagt es der Apostel Paulus und so sagt es Jesus. Wir haben ja schon darüber geredet, dass Gottes Allmacht, Gottes Allgegenwart, Gottes Allwissenheit, Gottes Gerechtigkeit, Gottes überströmende Liebe noch nicht in Erscheinung getreten ist, noch verborgen sind. So wie es in Hebräer 2, Vers 8 steht. Der Vater hat dem Sohn Tapanta, das All, unter die Füße gestellt, zu Füßen gelegt und ihn zum Herrn des Alls gemacht. Und es gibt nichts, was darin ausgenommen wäre. Wir aber sehen ihn noch nicht also in dieser Position. Und wir warten deshalb auf seine Parousie, auf seine Anwesenheit zum Zwecke endzeitlichen Handelns und endzeitlicher Heilsereignisse und auf seine Epiphanie, das heißt auf seine Erscheinung, wo er aus der unsichtbaren Welt wieder heraustreten wird und sichtbar werden wird für aller Augen und für aller Sinne. Der Apostel Johannes sagt einmal ein geradezu schreckliches Wort in 1. Johannes 5, 19. Der Kosmos liegt im Bösen, nicht im Argen. Im Argen liegt er auch, das wissen wir heute alle. Nein, er liegt im Bösen, wie der Embryo in einer Schwangeren. Und deshalb haben wir von der Welt, vom Kosmos und von seinen Prinzipien nichts zu lernen und abzuschauen als Gemeinde Jesu. So als müssten wir dort in die Schule gehen, wie es viele heute tun. Derselbe Apostel sagt es einmal, ihr habt die Salbung von dem Heiligen, vom Heiligen Geist und wisset alles und bedürfet niemandes, der euch belehre. Also können wir die Lehrer in der Gemeinde abschaffen. So ist das gar nicht gemeint, sondern das sagt der Apostel im Blick auf die Welt. Ihr habt die Salbung vom Heiligen Geist und wisset darum alles und bedürfet keinen Lehrmeister aus diesem Kosmos, der euch nach den Prinzipien des Kosmos belehrt. Oh, 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 Gemeinde Jesu, Salbung von dem Heiligen, weiß alles. Ich erkenne, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt, als nur in Israel. Zunächst einmal. Ich möchte dazu zwei Stellen lesen. Einmal 5. Mose 4, 16 bis 20, oder ich lese ab 15. So hütet eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tage, da Jahwe am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete, dass ihr euch nicht verderbet und euch ein geschnitztes Bild machet, das Gleichnis irgendeines Bildes, das Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das Abbild irgendeines geflügelten Vogels, der am Himmel fliegt, das Abbild von irgendetwas, das sich auf dem Erdboden regt, das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser unter der Erde ist, und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebest, und die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels sehest und verleitet werdest und dich vor ihnen bückest und ihnen dienest, welche Jahwe, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zur Verehrung zugeteilt hat. Ein eigenartiges Wort. Da haben wir die Götter, die kosmischen Mächte, auf der anderen Seite den lebendigen Gott, den Gott und Heiligen Israels. Euch aber hat Jahwe genommen und euch herausgeführt aus dem eisernen Schmelzofen aus Ägypten, damit ihr das Volk seines Erbteils wäret, wie es an diesem Tage ist. Und dazu noch aus Micha 4, Vers 5. Denn alle Völker werden wandeln, ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber werden wandeln im Namen Jahwes, unseres Gottes, immer und in Weltzeit, immer und ewiglich. Das ist nun nicht etwa nur alttestamentliche Lehre, sondern das sagt uns auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 8, 4 bis 6, das möchte ich noch hinzufügen. Denn aus zweier oder dreier Zeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Was nun die Speise der Götzenopfer anbetrifft, so wissen wir, dass ein Götze, ein Idol, nicht wirklich etwas ist in dem Kosmos. Und dass kein anderer wirklich Gott ist, als nur der eine, Jahwe Echad, der einzigartige Herr. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, so wie es ja wirklich viele Götter und Herren gibt, so ist doch für uns, die Glieder der Gemeinde, nur ein Gott, der Vater, aus welchem das All ist und wir zu ihm hin, und ein Herr, Jesus der Messias, durch dessen Vermittlung das All ist, und auch wir durch ihn leben und sind. Eine ganz klare und deutliche Aussage. Und Sie werden es jetzt vielleicht verstehen, wenn ich Ihnen sage, Israel ist heilsgeschichtlich der Brückenkopf Gottes in diesem finsteren Kosmos, der noch dämonischen finsteren Herren und Göttern untergeordnet ist. Brückenkopfsituation. Das Zelt der Begegnung, Ohel Moed, das wir Stiftshütte nennen, wurde einmal von einem jüdischen Ausleger genannt, die Veranstaltung der Gottesgegenwart, weil mitten im Lager Israels der Christus in der Herrlichkeitswolke Gottes thronte und gegenwärtig war. Brückenkopfsituation. Weit mehr noch als Volk, Land und Stadt Israel, also die Stadt Jerusalem, ist die Ekklesia des lebendigen Gottes, die Gemeinde Jesu Christi, ein solcher Brückenkopf Gottes, hineingebaut in diesen bösen Kosmos. Weil die Glieder dieser Gemeinde allesamt Träger des Ruach HaKodesh sind, des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes. Während sonst alles von dem Geist des Vollmachtsbereiches der Luft beherrscht wird, der in feinsten Innenwirkungen tätig ist und wirksam ist, in den Söhnen des Ungehorsams. Ein solcher Brückenkopf könnte verglichen werden mit einer Botschaft in einem fremden Land. Ich erinnere daran, dass Kardinal Mindszenty, der maßgeblich beteiligt war am ungarischen Aufstand, dann geflüchtet ist in die amerikanische Botschaft und dort Jahrzehnte gelebt hat und dass die Kommunisten kein Recht hatten, ihn dort wieder herauszuholen. Weil nämlich jeder Quadratmeter einer Botschaft, selbst im feindlichen Land, als eigenes Territorium gilt. Also in diesem Falle die Botschaft der USA als Territorium der Vereinigten Staaten. Oder ein anderes Beispiel, als noch die Sowjetunion bestand, da war die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Moskau und keiner durfte dort hinein. Aber deshalb haben dann die Russen ringsum auf allen Hochhäusern und Hotels Lauschantennen gebaut. Und das Gebäude mit Wanzen gespickt, bereits bei den Baumaßnahmen, bei der Errichtung des Gebäudes, um abzuhören, was nur abzuhören galt. Einem solchen Lauschangriff sind auch wir ausgesetzt, die wir das Wort des Lebens darstellen und die wir in der Gegenwart als die Gemeinde des lebendigen Gottes, auch den finsteren Fürstentümern und Gewalten, die buntfarbige Weisheit Gottes darstellen sollen. Epheser 3, Vers 18. Aber wenn wir die Situation der Gemeinde recht bedenken, dann ist sie ähnlich der Situation Israels, ja noch mehr, exterritorialer Bereich Gottes in dieser dem Bösen verfallenen Welt, Brückenkopf Gottes. Es ist also schon eine wichtige Erkenntnis. Siehe doch, ich erkenne, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt als nur in Israel. Wir könnten heute sagen, als nur in der Gemeinde. Offenbarung der Allwissenheit Gottes, der Allgegenwart Gottes, der Allmacht Gottes, der Liebe Gottes, der Gedanken Gottes, der Weisheit Gottes, der Gerechtigkeit Gottes, gibt es nur an einem Ort. In der Offenbarung des Heiligen Geistes in denen, die da glauben und die wiedergeboren sind zur Neuheit des Lebens. Und nun sagt Naaman zu Elisa, und nun nimm doch ein Geschenk von deinem Knechte oder einen Segen. Er hat nämlich 535 Kilogramm Silber mitgebracht, und 66 Kilogramm Gold. Aber er sprach, so wahr Jahwe lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich es jemals nehmen werde. Und er drang in ihn, es zu nehmen, aber er weigerte sich. Da sprach Naaman, indem er jetzt den Spieß umdreht, wenn nicht, so gib du mir ein Geschenk. Wenn nicht, so werde doch deinem Knechte die Last eines Maultiergespannes Erde gegeben, denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer opfern, sondern nur noch dem Jahwe, dem Gott Israels. Ein Souvenir aus Israel, ein Maultiergespann Erde. Hat er etwa gemeint, dass seine Rüben und Kartoffeln und Salatköpfe besser wachsen in dieser Erde aus Israel? Ganz gewiss nicht. Nun wollen wir ein wenig darüber nachsinnen. Er möchte nämlich eine Basis der Anbetung schaffen, eine Grundlage der Anbetung in einem Land, das noch unter der Herrschaft anderer finsterer Göttermächte steht. Heiliges Territorium, auf dem er opfern will. Wir haben in diesen Tagen aus Psalm 137 die bewegenden Worte der Juden im babylonischen Exil gehört, die aufgefordert werden, doch ihren Folterern Zionslieder zu singen. Sollen wir ein Jahwe-Lied singen auf fremder Erde, auf fremden, anderen Göttern gehörenden Territorien? Und das ist wahr, wenn Sie die Bibel gründlich studieren, etwa Daniel 10, dann werden Sie das dort gesagt bekommen, dass die Nationen dieser Erde unter der Regentschaft finsterer Gottheiten stehen und dass nur Israel einen Fürstenengel Michael hat, der die Söhne Israels führt und regiert. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, was die Nationen opfern an Geld, an Zeit, an Kraft, an Wissen, an Technik, das opfern sie den Dämonen. Ein Souvenir aus Israel. Nun, es bringen ja viele Israel-Besucher solche Souvenirs mit, etwa Jordanwasser, ein Fläschchen, gefüllt am Wasserkran, H2O, oder Steine. Ein lieber Bruder hat mir einmal einen Beutel voller Steine geschickt, mit Zettelchen dran, ein Stein vom Ölberg, ein Stein vom Tabor, ach und wo die alle her waren. Er hat es lieb gemeint und freundlich gemeint, und deshalb habe ich die Steine auch eine Weile liegen lassen. Oder eine Schwester hat mir ein kleines Tonkrüglein geschenkt, eine Nachbildung der Tonkrüge von Qumran mit einer Nachbildung der Jesajas-Rolle darin, die ich lange auf meinem Bücherschrank stehen hatte, bis sie dann endlich herunterfiel und zerbrach. Aber keine Angst, Sie brauchen mir nichts mitzubringen von Ihrem nächsten Israel-Besuch. Manche bringen sich ja auch eine Menorah mit, das ist schön, oder einen Gebetsschal als Erinnerung an Israel. Orthodoxe Juden reisen oft, indem sie ihre letzten Pfennige zusammenkratzen, auch schon in vergangenen Jahrhunderten zum Sterben nach Israel. Und wenn sie das nicht konnten, dann ließen sie sich ein Säckchen Israel-Erde besorgen, das in ihren Sarg hineingelegt wurde, bei ihrem Begräbnis. Und deshalb bat Jakob seinen Sohn Josef darum und ließ es mit einem heiligen Eid beschwören, dass er nach seinem Tode seinen Mumiensarg in das Land der Väter zurückbringe. Das müssen Sie einmal lesen in 1. Mose 47, die 40 Tage Trauer, wo alle Minister Ägyptens mit einbezogen werden in diese Trauer, Staatstrauer beim Tode Jakobs, und wie sie dann hinaufziehen nach Kanaan in einem feierlichen Trauerzug, um Jakob dort zu bestatten. Übrigens hat auch Josef dann seinen Mumiensarg mit ins heilige Land transportieren wollen. Also wozu die Erde? Gleichsam ein Außenposten von Israel, ein Opferterritorium in seinem Hause in Syrien, ein Ableger vom Vorhof des Hauses Gottes in Assyrien. Einmal heißt es, als Moses Gott begegnet in der Wüste, in der Feuerflamme, im Dornbusch, ziehe deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Territorium. Waren die Sandkörner an dieser Stelle heiliger als anderswo? Natürlich nicht, aber sie waren geheiligt durch die Gegenwart des lebendigen Gottes. Heiliges Territorium. Und so möchte er ein Stück Landes, ein paar Quadratmeter Erde aus Israel haben, auf denen er dem lebendigen Gott, dem Gott Israels, opfern kann. Sie werden sagen, das ist doch eine etwas lächerliche Gottesvorstellung. Nun, was tun wir, wenn wir vielleicht in der Gemeinde ein großes Becken haben? Ich denke hier an eine Baptistengemeinde, die ja die Großtaufe hat. Und wir lassen dieses Becken dann voll H2O laufen, voller Wasser, wärmen es vorher noch ein bisschen an und dann taufen wir Leute durch Untertauchen in den Tod Christi. Das ist doch etwas Ähnliches, womit wir ja dann bekunden, dass wir Abgesägte sind von dem Baum der Götter, an dem wir einst als Ast gewachsen sind, dass wir abgesägt werden von den kosmischen Zusammenhängen und Bezügen und dem Christus eingepflanzt werden? Oder ist es nicht ähnlich, wenn wir Brot vom Bäcker holen oder ein Brötchen und eine Flasche Wein in einen Kelch füllen und dann das Gedächtnismahl des Herrn feiern und seinen Tod und Sieg verkündigen an die unsichtbaren Welten des Lichtes und der Finsternis bis zu seiner Wiederkunft rings um den Globus herum? Wenn die eine Hemisphäre schläft, wacht die andere, und so wird rings um die ganze Erde, um den ganzen Planeten herum dieses Gedächtnis Jesu Christi errichtet, auch gegenüber der Finsterniswelt, aber mit Brot und Wein. Aber die Gemeinde selbst ist das Maultiergespann Erde, das heilige Territorium, die Basis der Anbetung. Möchte hierzu lesen 1. Timotheus 3, Vers 14 bis 16. Dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber verziehe oder zögere, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und die Wahrheit ist hier nicht nur Richtigkeit, naturwissenschaftliche Richtigkeit oder Gegensatz zur Lüge, sondern sie ist Wirklichkeit Gottes. Die Gemeinde, Pfeiler und Grundfeste der Wirklichkeit Gottes, die in ihr gegenwärtig ist. Und das soll uns auch als Christuswort dienen im Munde des Apostels Paulus. Dieses schreibe ich dir in den Büchern der Offenbarung, in der Hoffnung, schnell, bald zu dir zu kommen, als Wort Jesu. Wenn ich aber verziehe, und wir leben ja in einer Verzugszeit, dann sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, der Versammlung, der Ekklesia, des lebendigen Gottes. Also, hier ist die Basis der Anbetung, das heilige Territorium, der Brückenkopf Gottes inmitten einer von bösen Mächten beherrschten Welt. Fatal wird es erst dann, wenn feindliche Mächte, sonderlich in der heutigen Zeit, in diesem göttlichen Brückenkopf ihre Festungen bauen. Und deshalb, sagt Paulus, hat Gott uns befähigt, mit Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken diese Festungen zu zerstören. Feinde im Brückenkopf, das ist etwas ganz Gefährliches. Aber da gilt das Wort des Apostels Paulus. Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Wenn wir heute all die Verwüstungen sehen, die über die Laodicea-Gemeinden unserer Zeit hereingebrochen sind, das Mischvolk und den Zeitgeist, der die Gemeinde heute überflutet. Die Gemeinde sollte den Weg auf der Königsstraße ziehen zum Lande der Verheißung, mitten durch feindliches Territorium, ohne zur Rechten und zur Linken davon abzuweichen, so wie es Moses von dem König von Edom erbeten hat, hinsichtlich des Durchzuges Israels. Aber der König von Edom hat dieses abgelehnt. Sie können es lesen in 4. Mose 20. Nun aber ein weiterer Gedanke. Ich möchte ihn überschreiben, der Konflikt des Gewissens. Naaman sieht nun die Heimkehr nach Syrien wie einen unüberwindlichen Berg vor sich. Er befürchtet, dass alle ehemaligen politischen und heidnisch-religiösen Alltagsverpflichtungen, die er jetzt wieder aufnehmen muss, ihn mit einem Bann belegen könnten. Er kann ja nicht ohne weiteres aus den Zwängen seines hohen Staatsamtes als Generalstabschef und Verteidigungsminister Syriens aussteigen, seinem König den Dienst verweigern und sich auf eine idyllische, stille Insel seines Opferterritoriums zurückziehen. Und gerade für Menschen in solch hohen Positionen ist es schwer, die Begegnung mit dem lebendigen Gott und die Erneuerung ihres Lebens im Alltag zu bewähren. Stehen sie doch in einer viel engeren Verflechtung zur Welt und zu ihren Handlungsmechanismen als einfache und geringe Leute, wie wir es sind. Weshalb Paulus einmal den Gliedern der Gemeinde die Empfehlung gegeben hat, haltet euch herunter zu den Niedrigen. Und nun wollen wir dazu lesen, 2. Könige 5, ab Vers 18. In diesem Stücke wolle Jahwe deinem Knechte vergeben, wenn mein Herr in das Haus Rimmons geht, um sich da selbst niederzubeugen. Rimmon ist der syrische Götze. Denn er lehnt sich auf meine Hand, und ich beuge mich nieder im Hause Rimmons. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Hause Rimmons, so möge doch Jahwe deinem Knechte in diesem Stücke vergeben. Also ein zweimaliges Wenn. Hier spürt man die ganze Zerrissenheit, den ganzen inneren Konflikt dieses Mannes. Und der König von Syrien war offensichtlich etwas behindert, so dass Naaman ihn führen und leiten musste und halten musste, damit er nicht vornüber fiel. Und jedes Mal dann, wenn der König sich vor dem Götzen Rimmon verbeugte, musste sich Naaman mit ihm verbeugen. Das ist ja wirklich eine fatale Angelegenheit. Hadad Rimmon, wie dieser syrische Götze heißt, bedeutet nach dem Assyrischen der mächtig Brüllende. Der mächtig Brüllende. Ja, wir hatten Kollegen, Lehrer, die auch mächtig gebrüllt haben, aber sie hatten keine Wesensautorität, sondern höchstens angemaßte Amtsautorität. Das ist etwas anderes. Wer ist hier dieser mächtig Brüllende, dieser Hadad Rimmon? Da werden wir doch erinnert an den brüllenden Löwen aus 1. Petrus 5. Der brüllt und herumgeht und sucht, wen er verschlinge, und der durch sein Brüllen Angst erregen will. Übrigens, das hebräische Wort für Löwe, Ariel, hat den Zahlwert 216 und das ist 6 mal 6 mal 6. Angsterzeugend. Es gibt heute ungeheuer viel Angst, auch in den Reihen der Gemeinde, auch in den Reihen der Gläubigen. Lebensangst, Berufsangst, Todesangst. Menschenangst, Ängste, die ausgelöst werden durch Depressionen. Wir wollen einmal lesen 1. Petrus 5 und des Zusammenhangs wegen lese ich Vers 1 bis 9. Dort wird nämlich etwas über diesen brüllenden Löwen gesagt. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führet, sondern freiwillig. Auch nicht um schändlichen Gewinnes willen, sondern bereitwillig. Nicht als solche, die da herrschen, über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und wenn der Hirtenfürst offenbar geworden ist, so werdet ihr, Hirten, die unverwelkliche Krone oder den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Also hier haben wir die Hirten der Gemeinde Jesu und den Hirtenfürsten, der bald erscheinen wird und der sie für ihren guten, getreulichen, sorgfältigen Dienst krönen wird an seinem Tage mit dem Siegeskranz der Herrlichkeit. Und sehen Sie, weil das hineingebettet ist in den Text von dem brüllenden Löwen, da möchte ich sagen, ist dieser Dienst der Hirten in der Gemeinde so außerordentlich wichtig. Das, was wir Seelsorgerdienst nennen, dass wir den Menschen ins Herz sagen können, was Paulus einmal in Philipper 1, Vers 28 niedergeschrieben hat, lasset euch nicht erschrecken von den Widersachern. Und nun möchte ich weiterlesen. Gleicherweise ihr Jüngeren seid den Älteren untertan. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt, denn Gott leistet den Hochmütigen Widerstand. Den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütiget euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werfet. Denn er ist besorgt um euch. Sorge ist also Hochmut. Die Sorge loslassen und auf Gott werfen ist Demut. Und nun steht in diesem hochbedeutsamen Text vom Hirtendienst, vom Seelsorgedienst in der Gemeinde, von dem Dienst des Parakleten des Heiligen Geistes, den er niedergelegt hat in dazu begabten Hirten und Lehrern. Das Wort, seid nüchtern, wachet, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr wisset, dass dieselben Leiden sich vollziehen an eurer Bruderschaft in der ganzen Welt. Also Hadad Rimmon, der mächtig Brüllende, Und im Blick auf diese feindlichen Finsternismächte hat dieser Naaman seine Bedenken, seine inneren geistlichen Bedenken, was soll ich nur tun, wenn ich in den Alltag wieder einmal zurückkehre und wenn ich in die alten Verhältnisse komme. Haben nicht auch wir schon einmal solche Bangigkeit vor dem Alltag, solche Ängstlichkeit des Gewissens vor den gewohnten Verhältnissen verspürt, wenn wir nach besonderen Segenszeiten, etwa auf Bibelkonferenzen, nach Hause zurückkehrten? Haben wir uns da nicht gefragt, wirst du im grauen Alltag das gottgeschenkte Gut bewahren können? Wirst du den Anfechtungen, Versuchungen und Zwängen durch die gewohnte Umwelt standhalten können? Wirst du den neuen Anfang, den der Herr dir geschenkt hat, durch den Staub des Gewohnten hindurch retten können? Auch Naaman hatte ja einen unvergleichlichen Segen empfangen, nicht nur die Heilung vom schrecklichen Aussatz, sondern die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Dazu hat einmal Chambers in seinem wertvollen Andachtsbuch »Mein Äußerstes für sein Höchstes« ein feines Wort geschrieben. Jüngerschaft ist ganz und gar auf Gottes Gnade aufgebaut. Es fällt unserem impulsiven Wagemut leicht, auf dem Wasser zu wandeln. Etwas ganz anderes aber ist es, als ein Jünger Jesu auf dem trockenen Lande zu wandeln. Petrus wandelte auf dem Wasser, um zu Jesus zu gehen, doch folgte er ihm später auf dem Lande nur von Ferne nach. Es gibt gewisse Schwierigkeiten, in denen wir nicht der Gnade Gottes bedürfen, um sie bestehen zu können. Die menschliche Natur und die Eitelkeit sind dabei ausreichend, sodass wir ihnen leicht standhalten können. Chambers fordert zum Widerspruch heraus. Um jedoch 24 Stunden lang als ein Heiliger leben zu können, um als Jünger Jesu durch die Mühsal des Alltags hindurchgehen und ein ganz gewöhnliches, unbeachtetes, unbekanntes Dasein führen zu können, dazu bedürfen wir der besonderen Gnade Gottes. Der Gedanke, dass wir für Gott außergewöhnliche Dinge vollbringen müssen, ist uns angeboren. Doch wird dies gar nicht von uns verlangt. Wir müssen in den gewöhnlichen Dingen außergewöhnlich sein. Und das lernt sich nicht in 5 Minuten. Ja, das ist wahr. Und so brauchen wir, die wir ein für alle Mal gereinigt worden sind durch das Blut Jesu von unseren Sünden. Das brauchen wir nicht zu wiederholen. Der täglichen Reinigung unserer im Alltag bestaubten Füße im Wasserbad des Wortes, so wie es der Apostel Paulus in Epheser 5, Vers 26 sagt. Und das ist doch wunderbar, dass der lebendige Gott in seinem Christus uns dieses wunderbare, herrliche Wort der Wahrheit zur Verfügung stellt und außerdem noch den Heiligen Geist, der uns dieses Wort erläutert, erleuchtet, hell macht und unsere Herzen dabei froh macht und uns in das Ganze der Wahrheit Schritt für Schritt hineinführt. Aber ängstliche Gewissen, ich will es noch einmal lesen. In diesem Stücke wolle Jahwe deinem Knechte vergeben, wenn mein Herr in das Haus Rimmons geht, um sich da selbst niederzubeugen, denn er lehnt sich auf meine Hand und ich beuge mich nieder im Hause Rimmons. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Hause Rimmons, so möge doch Jahwe deinem Knechte in diesem Stücke vergeben. Ängstliche Gewissen? Wenn? Was ist, wenn das und jenes geschieht? Es gibt auch unter den Gläubigen viele ängstliche Gewissen, viele depressive Gläubige, die sich permanent den Puls fühlen. Ich tue das auch manchmal. Aber die Folge ist, dass dann der Puls noch höher geht, je mehr wir uns den Puls fühlen. Und es gehört einfach zum Wesen der depressiven Erkrankung, dass man alles wieder hervorholt von Kindesbeinen an, was uns jemals bedrückt hat und was je als Sünde und Irrtum in unserem Leben gewesen ist und was wir ständig die alten Leichen mit ihrem Gestank wieder ausbuddeln, obwohl wir doch durch das Blut Jesu von dem gereinigt sind und versöhnt sind durch seinen Tod. Es ist ein Phänomen dieser Erkrankung, das möchte ich doch einmal denen sagen, die mit dieser Not sich herumschlagen. Da wollen wir hören, was in 1. Johannes 3, Vers 18 bis 21 steht. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden vor ihm unsere Herzen, möchte hinzufügen, unsere unruhigen Herzen überzeugen, beschwichtigen, beruhigen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz, weil er alles kennt. Und weil er uns besser kennt, als wir uns selbst jemals gekannt haben und kennen werden. Freilich, das ist nicht das Ziel. Der Liebe, die sich in uns vollenden will und die die Angst austreiben will. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit Gott gegenüber. Das ist auch wahr. So wie es dann auch in Kapitel 4 heißt, Vers 17, hierin ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen, vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben im Blick auf den Tag des Gerichtes. Dass gleich wie er ist, wie Jesus in der Welt war, auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die zum Ziel gekommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Peinigung. Aber Gott ist größer als unser Herz, weil er alles kennt. Ja, es ist wahr, wenn Paulus in Kolosser 3, Vers 15 sagt, der Friede des Christus regiere oder entscheide wie ein Kampfrichter in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden seid. Und nun möchte ich Ihnen sagen, was für eine seelsorgerliche Antwort der Prophet Elisa diesem Manne gegeben hat. Und ich lese noch einmal ab Vers 18. In diesem Stücke wolle Jahwe deinem Knechte vergeben, wenn mein Herr in das Haus Rimmons geht, um sich da selbst niederzubeugen, denn er lehnt sich auf meine Hand, und ich beuge mich nieder im Hause Rimmons. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Hause Rimmons, so möge doch Jahwe deinem Knechte in diesem Stücke vergeben. Was hätten Sie getan? Welchen Rat hätten Sie ihm gegeben? Hätten Sie ihm eine große Liste mitgegeben? Auf der einen Seite das, was erlaubt ist für einen Christen und auf der anderen Seite das, was verboten ist für einen Christen. Und vielleicht noch in der Mitte das sowohl als auch. Das macht ja der Talmud. Der jüdische Talmud übersetzt das Gesetz Jehovas, das Gesetz des Herrn, in den Alltag. Und stellt dann an Einzelsituationen bis ins Kleinste hinein fest, wie man das Gesetz des Herrn zu halten habe in alltäglichen Situationen. Etwa die Frage, darf man das Ei essen, das eine Henne am Sabbat gelegt hat? Ja nun, oder darf man Feuer machen am Sabbat? Nein, sagt das Gesetz. Wie ist es aber mit dem Lichtschalter? Da entsteht ja auch ein Funke. Und die Juden holen sich dann einen Sabbatgoi. Das ist ein Heide, ein christlicher Nachbar, der macht ihnen das Licht an. Gesetzliche Listen. Welchen Rat hätten wir gegeben? Ich weiß noch, als Neresheim im Schwange war, die Älteren von uns kennen das noch, und als man sehr mit der Frage beschäftigt war, ob man nicht stellvertretende Buße tun müsse für sämtliche okkult belasteten Vorfahren und so weiter und so fort. Da hat es eine treue Schwester gegeben, die hat tatsächlich den Gedanken erwogen, Glücksklee-Dosen aufzukaufen, damit andere nicht durch dieses Symbol okkult belastet würden. Ja, wir lachen darüber. Welchen Rat hätten wir gegeben? Ich hätte ihm vielleicht gesagt, wenn du in den Tempel Hadad-Rimmon gehst mit dem König, dann sollst du Zeugnis geben von dem lebendigen Gott. Wir würden heute sagen, Zeugnis von Jesus. Hat er vielleicht auch später gemacht? Was sagt Elias? Gehe hin in Frieden. Punkt, Ausschluss. Oder wie es eigentlich heißt, gehe hin zum Frieden. Ist das eine seelsorgerliche Lösung? Und er zog von ihm weg eine Strecke Landes. Ich hoffe, dass er es getan hat wie der Kämmerer von Morgenland, der seine Straße fröhlich zog. Gehe hin in den Frieden Gottes. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Elisa hat ein großes, mächtiges Vertrauen auf die Führung Gottes, des Gottes des Friedens, der auch im Leben dieses Mannes die neue Ordnung des Geistes und der Neugeburt durchführen wird. Und die gewissensmäßige Sonderstellung und Freistellung wird sicher nicht lange gedauert haben. Und er wird bald angeeckt sein an den Realitäten Syriens und um seines Glaubens willen gelitten haben. Aber ich möchte meinen Hut ziehen vor diesem Seelsorger, vor diesem Hirten, der Gott so sehr vertraut, dass er Naeman einfach in den Frieden Gottes hinein entlässt und die Sache Gott überlässt, ohne sie bis in die Details hinein selbst zu regeln. Der Gottesmann Jakob Gröger hat dazu einmal ein feines Wort geschrieben. Wahre Gottesgemeinschaft soll die Seele nicht in eine neue Form von Furcht und Knechtschaft bringen, sondern sie die Luft eines für die Freiheit des Geistes berufenen Kindes im Vaterhaus atmen lassen. Das ist bezeichnend für den Dienst wirklich großer Seelen im Reiche Gottes. Sie belasten das junge, zarte Gewissen nicht mit einer Menge religiöser Verordnungen, sondern entlasten es von seiner Furcht und stellen es von vornherein auf den Boden, wo man lernt, sich von Gott von Fall zu Fall den Weg zeigen zu lassen, den man ohne Beschwerung seines Gewissens gehen kann. Sie binden nicht, sondern lösen und machen das Leben des Nächsten frei für einen unmittelbaren Verkehr mit Gott. Sie sehen ihre Bewahrung und Leitung weniger in den Mitteln, die Gott braucht, sondern vielmehr in dem Gott, der die Mittel wählt. Und an anderer Stelle, für viele, die sich aus der Finsternis ins Licht, aus der Gewaltherrschaft des Todes in die Königsherrschaft Jesu Christi durch eine innerlich erlebte Gottestat versetzt sehen, würde es wie eine Erlösung sein, wenn man sie nicht von vornherein aufs Neue belasten würde mit unzähligen Vorschriften und Leistungen. Gehe hin in den Frieden. Wir möchten meinen, das sei eigentlich keine Antwort auf die innere Not Naemans. Darf er nun sein Staatsamt mit allen Konsequenzen wahrnehmen oder nicht? Empfängt er im Falle eines staatlich verordneten Tempelbesuches Vergebung oder nicht? Muss nicht ein klares, unzweideutiges Wort im Sinne einer bindenden Weisung gesprochen werden, um die Grundlage für den inneren Frieden erst zu schaffen? Elisa weiß, was er tut. Mehr als einen gelegentlichen Irrtum im Verhalten Naemans fürchtet er dessen dauernde Unselbstständigkeit. Eine erneute Knechtung und innerliche Erstarrung der Seele. Wenn Gott groß genug gewesen ist, Naeman den Weg nach Israel zu weisen, ihn zu heilen und zu retten, wird er sicher auch mächtig genug sein, ihn in Syrien zu bewahren und ihm Schritt für Schritt jenes Licht zu geben, das er zur Regelung seines neuen Lebens braucht. Elisa entlässt Naeman in die Obhut Gottes. Er bindet ihn nicht an sich oder an ein Gesetz, sondern an Gott. An Gott. Zu einer solchen seelsorgerlichen Haltung gehört ein großes Vertrauen in die Führung Gottes. Ist es heute anders? Der schlechte Seelsorger führt in gesetzliche Knechtschaft und bindet Menschen an sich selbst und an die Satzungen seiner religiösen Gemeinschaft. Ein guter Hirte und Seelsorger ist befähigt, loszubinden, von sich selbst und in die geistliche Freiheit zu entlassen. Gehe hin in Frieden. In den Frieden, der die Neuordnung auf der Basis der Wiedergeburt ist. Ich möchte schließen mit dem wunderbaren Segenswort aus Hebräer 13, 20 bis 21. Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, in dem Blute des ewigen Bundes, er vollende euch in jedem guten Werk, um seinen Willen zu tun, in euch schaffend, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesum Christum, welchem die Herrlichkeit sei in die Weltzeiten der Weltzeiten. Amen. Ja, so sei es.